Thema schon ein bisschen tiefer geht und vielleicht denken wir auch ein bisschen daran, was Jesus über die 10 Gebote gesagt hat, wo er gesagt hat, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sag euch, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der ist eigentlich schon schuldig. Oder dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, aber wer eine Frau schon lüstern ansieht, der hat eigentlich mit ihr im Kopf schon die Ehe gebrochen. Und so merken wir, dass diese Gebote, und das ist mir einfach auch wichtig in dieser Zeit, dass es uns jetzt nicht darum geht, dass wir irgendwelche Gebote einhalten müssen und dann haken wir das so ab und dann ist alles in Ordnung, sondern dass Gott uns in diesen Geboten so Leitplanken gibt, dass er uns eine Richtung zeigt und dass er uns zeigt, wo es hingeht. So, ich möchte nochmal, bevor wir eigentlich in das Gebot einsteigen, mit diesem Satz anfangen, der über diesen Geboten steht, nämlich, ich bin der Herr, dein Gott. Und das Erste, was ich uns da in Erinnerung rufen möchte, wenn wir uns mit diesen Geboten beschäftigen, ist, dass es Gott mit uns gut meint. Das ist für mich, wenn es um diese Gebote geht, ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen haben Angst vor den Geboten, weil sie denken, dass Gott ihnen irgendwas wegnehmen will. Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, ja, wenn ich mich bekehre, dann darf ich dieses nicht, dann darf ich jenes nicht. Und die Christen, die haben ja keinen Spaß und so, wir werden da nachher auch noch drauf kommen. Und Christsein ist irgendwie doof und langweilig und da muss man dann, die Frauen müssen einen Dutt tragen und dunkle oder graue Kleider und so. Und das ist auch was ich feststelle, wenn Leute zu uns in die Gemeinde kommen, da haben Leute schon gesagt, das Erste, was ihnen aufgefallen ist, ist, die sind ja irgendwie ganz normal. Und normal heißt für mich, die sind nicht irgendwie abgehoben und verrückt und irgendwie weltfremd oder so, aber die sind auch insofern normal, dass wir auch nicht sündlos sind. Bei uns gibt es Schwierigkeiten, bei uns gibt es Probleme, bei uns stimmt der Umgangston vielleicht auch manchmal nicht so ganz oder so, oder wir murren oder sonst irgendwas. Sowas gibt's alles. Wir sind ganz normale Leute und trotzdem versuchen wir uns an diese Gebote zu halten. Und das ist das, um was es mir bei diesen Geboten geht. Wir kommen da im Lauf des Vormittags ein bisschen mehr drauf. So, Gebote, habe ich auch schon gesagt, sind Wegweiser zum Segen oder letztes Mal habe ich gesagt Leitplanken, wie auch immer. Wo Gott uns zeigt, wenn du auf diesem Weg bleibst, dann geht's dir gut. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Gebote sind nicht was, was uns einschränken soll, sondern Gebote sind was, die uns davor bewahren sollen, falsche Dinge zu tun, die uns letztendlich selber schaden. Gott gibt uns eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Das ist was, wo wir, wo wir von Gott gesagt bekommen, so funktioniert dein Leben. Wenn du dich daran hältst, dann hast du lange Freude an deinem Leben. Und da habe ich das letzte Mal auch schon ein bisschen was drüber gesagt. Ich glaube, Gebrauchsanweisungen sind in mancherlei Hinsicht vielleicht die am wenigsten gelesenen Bücher auf dieser Welt. Ich habe erst kürzlich mit jemandem gesprochen, weiß gar nicht, um was es da ging. Da hat irgendwas nicht richtig funktioniert. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was steht denn in der Gebrauchsanweisung, wie das funktioniert? Ja, habe ich noch nicht gelesen. Dann sage ich, solltest du vielleicht mal tun. Manchmal hilft es. Gut, manchmal sind Gebrauchsanweisungen auch so geschrieben, dass man sie nicht versteht oder dass man auch gut drüber lachen kann. So, dann lass uns mal den Text für heute lesen. Das sind die ersten zwei Gebote, 2. Mose 20, Vers 3 bis Vers 6. Da heißt es, ich habe eine modernere Übersetzung genommen und ihr werdet schon merken, das geht schon falsch, in Anführungszeichen, los. Aber das ist keine falsche Übersetzung, sondern das Hebräische kann man in der Tat so übersetzen. Du wirst keine anderen Götter vor mich stellen. Du wirst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Denn ich, Yahweh, bin dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation. Doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf 1000 Generationen hin. Ich sage ganz kurz was zu dem Schluss, weil ich zu dem nicht viel sagen werde. Manche Leute finden das irgendwie schrecklich, dass Gott die Verfehlungen der Eltern quasi an den Kindern heimsucht. Aber ich finde, die Betonung ist hier schon irgendwie anders. Also Gott sagt, 3 bis 4 Generationen hat es eine Auswirkung, wenn jemand ungehorsam ist. Aber wenn jemand anfängt, Gottes Willen zu tun und Gott nachzufolgen, hat es eine Auswirkung auf 1000 Generationen. So, was schätzt du, wie lang eine Generation ist? Also in der damaligen Zeit, gut, wenn wir jetzt bei Adam anfangen, der hat so mit 100 Jahren so das erste Kind bekommen. Aber so eine typische Generation ist bei uns inzwischen 30 Jahre, sage ich jetzt mal. Früher war es vielleicht ein bisschen weniger. Manche sagen, eine Generation ist 40 Jahre. Nur lasst uns ansetzen, was wir wollen. Vielleicht nehmen wir gerade 30 Jahre. So 1000 Generationen sind wie lang? 30.000 Jahre. So, wenn irgendjemand in deiner Vorfahrenschaft irgendwann mal sich an die Gebote Gottes gehalten hat, dann hast du heute noch Segen davon. Okay, vielleicht war in den letzten 3 bis 4 Generationen einer dabei, der Dinge falsch gemacht hat. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, an unsere Nachkommenschaft einfach 1000-fach Segen weiterzugeben. Und ich würde uns einfach vorschlagen, lass uns das befolgen, was Gott sagt. Wollen wir uns an die Gebote Gottes halten und dann werden wir auf 1000 Generationen Segen hinterlassen. Das ist doch eine Ansage, oder? Also ich finde es echt klasse, was Gott uns da vorstellt. Gut, also du wirst keine anderen Götter vor mich stellen. Es geht hier darum, dass Gott offensichtlich ein Problem hat. Es heißt hier, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gibt's, vielleicht meldet ihr euch jetzt nicht, aber denkt mal ganz kurz nach. Seid ihr eifersüchtig? Also Eifersucht wird ja oft ziemlich negativ bewertet und manche Leute sagen, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Und es wird dann eher so ein bisschen negativ gesehen. Aber Eifersucht, ich meine, wenn Gott eifersüchtig ist, denke ich mir, so kann es nicht so ganz hundertprozentig schlecht sein. Weil sonst hätte Gott ja eine schlechte Eigenschaft. So, Eifersucht hat also schon was mit Ausschließlichkeit zu tun. Also ich denke, wenn du eifersüchtig bist, dann geht es dir doch darum, dass dein Ehepartner neben dir nicht noch andere Partner so hat. Und ich denke, das ist ja auch verständlich, oder? Und die Frage ist halt, wie wichtig ist dir das? Und Gott ist es sehr wichtig. Er sagt also, wenn du mich als deinen Gott haben willst, dann ist es gleichzeitig eine Entscheidung gegen alle anderen Götter. Dann gibt es nur noch mich. Und Gott ist sehr eifersüchtig. Du kannst nicht sagen, ja, so ein bisschen darf man ja noch hier und da. Nee, Gott sagt, ich bin eifersüchtig. Keine anderen Götter. Und jetzt habe ich mich gefragt, was ist eigentlich ein Gott? Wenn wir über Gott nachdenken, ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber für mich ist Gott immer, naja, das ist halt Gott. Der eine Gott, ich bin jetzt schon ganz, ganz lang im Glauben unterwegs und natürlich der eine Gott. Und da gibt es auch eine andere Religion, die Moslems, die glauben auch an Gott oder an einen Gott. Ist es dasselbe oder wie? Bei den Juden sind wir uns da noch ziemlich sicher. Und da gibt es auch Religionen, die haben ganz viele Götter. Was ist es jetzt? Sind es Götter? Wir werden da nachher noch drauf kommen, dass es eigentlich keine anderen Götter gibt. Und trotzdem sagt Gott, du sollst keine anderen oder du wirst keine anderen Götter neben oder vor mich stellen. Und die Frage ist, was ist eigentlich Gott? Und ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr nicht wisst, was die Bedeutung von einem Wort ist oder so, dann gucke ich immer gerne im Internet nach. Früher hat man im Lexikon nachgeguckt, inzwischen gibt es ein ganz großes Lexikon im Internet. Es gibt viele Lexika im Internet, aber ich habe in dem einen großen nachgeguckt. Und da steht, das ist ein also da gibt es verschiedene Definitionen, auch in diesem Artikel, ein übernatürliches Wesen, das die Menschen ehren sollen. Da habe ich gedacht, ja, das ist schon mal nicht so ganz schlecht. Also das Wichtige ist für mich erstmal, er ist übernatürlich. Das hat für mich weitreichende Konsequenzen, was die Naturwissenschaft angeht. Das finde ich einen wichtigen Punkt, aber um den geht es mir heute nicht. Und dass die Menschen ehren sollen. Das ist ein Gott. Nun ist dann die Frage noch, gibt es ein oder mehrere Götter? Wenn es dann mehrere Götter gibt, muss man dann alle gleich ehren oder darf man sich das irgendwie raussuchen? Und da gibt es ja auch in den verschiedenen Religionen ganz, ganz verschiedene Konzepte dafür. Dann wollte ich das einfach noch ein bisschen ausweiten. Ich würde mal sagen, ein Gott oder Gott ist, was uns wichtig ist, was uns sehr wichtig ist, was in unserer Prioritätenliste irgendwie ganz weit oben steht. Oder wir könnten auch sagen, was unser Leben bestimmt. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein, nicht alles, was unser Leben bestimmt, ist unser Gott. Also mein Leben wird zum Beispiel bestimmt davon, dass ich schlafen und essen muss. Wird mein Leben schon in gewisser Weise davon bestimmt. Aber es ist jetzt nicht mein Gott. So alles, was ich jetzt sage, das sind Dinge, auch was mir sehr wichtig ist. Es gibt Dinge, die mir sehr wichtig sind, die sind nicht notwendigerweise mein Gott, aber das kann mir helfen, so dran zu kommen, wo ich vielleicht Dinge habe, die Gott seinen Rang streitig machen könnten. So, was bestimmt unser Leben? Was ist uns sehr wichtig? Wovon erwarten wir Hilfe? Wir werden das nachher nochmal in einem Punkt sehen. Wovon erwarten wir Hilfe? Oder wofür leben wir? Was ist das Ziel unseres Lebens? Wo investieren wir unsere Energie rein? Das kann ein Gott sein. Oder wofür kämpfen wir? Ja, damit meine ich jetzt nicht nur, dass man irgendwie in Irak geht und da irgendwelche Leute abschlachtet oder so, sondern damit meine ich auch so Sachen wie, wofür gehe ich auf die Straße? Ich war von euch schon immer mal bei einer Demo? Okay, ich war schon mal. Hab gegen Pershing 2 demonstriert damals. Ist aber schon eine Weile her. Zurzeit gehen etliche Leute immer wieder nach Stuttgart und demonstrieren für die Familie. Gute Sache. Gestern war, glaube ich, wieder. Oder ist heute? Nee, heute ist Demo. Heute ist Demo. Wir werden nicht gehen, weil wir heute was anderes vorhaben. Gut, aber das sind so Sachen. Wofür setzen wir uns ein? Wofür schreiben wir Briefe? Ich habe zum Beispiel immer mal wieder Briefe geschrieben für verfolgte Christen, die im Iran zum Beispiel im Gefängnis sitzen. Kann man dann einen Botschafter vom Iran in Deutschland schreiben und sagen, lieber Botschafter, Sie haben so eine tolle Nation und Sie haben so eine tolle Kultur in Ihrem Land gehabt, das ist doch wirklich Ihres Landes nicht würdig, dass Sie sowas tun. Oder was auch immer ihr schreiben wollt. Irgendwas, um einfach den Leuten klar zu machen, hört mal, ihr könnt die Christen zwar einsperren, aber wir merken das. Und das wirft ein schlechtes Bild auf euer Land. Und ob das nun wirklich viel hilft, im Einzelfall weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der eine oder andere, für den ich auch Briefe geschrieben habe, inzwischen nicht mehr im Gefängnis sitzt. Natürlich aufgrund meines Briefes, das ist ja klar. Klar, da haben Tausende geschrieben und da haben Diplomaten irgendwelche Strippen gezogen oder so. Aber man merkt, es hat manches doch einfach eine Auswirkung. Aber manchmal merken wir auch, wir kämpfen für Dinge, die vielleicht gar nicht so gut sind. Und da müssen wir dann nachdenken. Könnte das ein Gott sein? Könnte das was sein, was sich an die Stelle Gottes setzt? Oder was uns umtreibt, wo wir immer wieder drüber nachdenken müssen. Ich meine jetzt nicht, vielleicht nicht die Sorgen, wobei das kann auch sein, aber so irgendwas, was mich nicht loslässt. Und dann kann ich ja auch fragen, was ist mein Gott? Ich meine, das hängt jetzt mit diesen Fragen schon ein bisschen zusammen. Und da ist die Frage, was steht in meiner Liste ganz oben? So, jetzt habe ich die letzten Tage was gemacht, wo ich euch gerne was gezeigt hätte. Es hat auch bis gestern Abend noch funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Deswegen kann ich es jetzt leider nicht zeigen. Aber manche von euch kennen die Geschichte von Hans im Glück, oder? Wer kennt die nicht? Oder wer kennt sie? Frage ich mal so rum, sind wahrscheinlich weniger. Okay, Hans im Glück ist ein Märchen von Grimm, oder? Der Gebrüder Grimm. Und Hans im Glück bekommt, glaube ich, nach dem Ende seiner Lehrzeit oder irgendwie so, also er bekommt jedenfalls einen Klumpen Gold geschenkt. Ich glaube, so kopfgroß irgendwie. Also ist schon ordentlich was wert. Und dann begegnet er irgendeinem und dem erzählt er dann wahrscheinlich, dass der irgendwie so schwer zu tragen ist. Und der sagt, na, ich habe was Besseres für dich. Tausch doch diesen blöden Klumpen Gold ein gegen ein Pferd. Und dann sagt er, ja, das ist eine gute Idee. Auf dem Pferd kann ich sitzen, dann kann ich reiten. Oh, das ist ja prima. Und dann tauscht er den Klumpen Gold gegen ein Pferd. Und da trifft er wieder einen und er sagt, von dem Pferd hast du ja nichts, du kannst zwar drauf sitzen, aber eine Kuh wäre doch gut, die kannst du dann melken und dann hast du Milch und so. Und dann denkt er so, ja, das ist ja wahr. Und dann tauscht er das Pferd gegen eine Kuh und dann tauscht er die Kuh gegen ein Schwein, glaube ich. Und dann am Ende tauscht er dann, was er immer er da noch hat, gegen einen großen Stein. Was weiß ich, warum er ihn dazu überredet hat, diesen Stein zu nehmen. Jedenfalls ärgert er sich am Schluss darüber, dass der Stein so schwer ist. Und dann fällt ihm der Stein in einen Brunnen, so glaube ich jedenfalls, mich zu erinnern. Und dann freut er sich darüber, dass er die Last los ist. Nette Geschichte. So, ich hätte es mit euch jetzt gern andersrum gemacht. Ich hätte gern mal ein bisschen erforscht, so, was ist uns wichtig? Wir tauschen. Also ich fange an mit einem Euro. Und dann biete ich euch so bestimmte Dinge an. Zum Beispiel hätte ich euch angeboten, den Euro gegen einen Dollar einzutauschen. Hättet ihr es gemacht? Nein, das wäre eine kluge Entscheidung, weil der Dollar ist weniger wert als der Euro. Und dann hätte ich euch noch einen Pfund angeboten, ein britisches. Ja, manche nicken, genau, gegen einen Pfund würden wir es eintauschen. Und dann wären wir so langsam hochgegangen und dann hätten wir uns gefragt, na, wie wäre denn das so, was weiß ich, kostenlos zur nächsten Gemeindefreizeit? Gell? Das wäre besser als ein Pfund. Und dann wäre das weitergegangen, da hätte ich euch vielleicht noch eine Fahrt nach Paris angeboten für zwei Personen. Da hat man schon mal gemerkt, wer dann die Fahrt nach Paris ausschlägt und lieber zur Gemeindefreizeit will, was unbedingt die richtige Entscheidung wäre. Aber dann hätte ich es euch noch schwerer gemacht, dann hätte ich euch eine Kreuzfahrt angeboten, zwei Wochen in die Karibik. Da wären wahrscheinlich die meisten dann schwach geworden, ich vielleicht auch. wobei ich muss ja beruflich hin, aber gut, ja immer. Und dann wäre das so weitergegangen, wisst ihr, und dann irgendwann so gegen Ende wäre da mal Gott vorgekommen. Und dann wären so Dinge vorgekommen wie Gesundheit, wie Karriere, wie Familie, wie ein Eigenheim, wie ein schönes Auto oder sowas. Und natürlich wissen wir alle die richtige Antwort. Am Ende muss dann Gott oben stehen. Ist ja klar. Wir sind ja fromm. Wir wissen das ja alle. Aber die Frage ist, wenn du Entscheidungen treffen musst in deinem Leben, wie fallen diese Entscheidungen aus? Ist wirklich Gott ganz oben bei dir in der Liste? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, ja, das mit Gott, ich weiß schon, dass das wichtig ist, aber ja, da gibt es schon andere Dinge, die auch noch irgendwie wichtig sind. Und du merkst es dann, wenn du konkrete Entscheidungen treffen musst. Ich nehme jetzt mal eine ganz platte Entscheidung und die kann ich euch jetzt ja auch sagen, weil ihr alle hier seid. Das heißt, ihr müsst jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen haben. Aber das kann zum Beispiel so eine Entscheidung sein wie, gehe ich heute, was weiß ich, wandern oder gehe ich in Gottesdienst? Oder bleibe ich einfach liegen oder gehe ich in Gottesdienst? Das muss nicht notwendigerweise was Schlimmes sein, aber das kann euch einen Hinweis darauf liefern, was euch wirklich wichtig ist, wenn ihr euch zwischen zwei Dinge entscheiden müsst. Also ich würde jetzt nicht gleich sagen, dass ihr zur Beichte kommen müsst, wenn ihr mal einen Sonntag nicht da wart. Aber es ist für uns einfach so ein Hinweis, was ist uns eigentlich wichtig? Wenn du die Wahl hast zwischen Dingen, die was mit Gott, mit Gottes Recht zu tun haben und Dinge, die für dich wichtig sind, was weiß ich, dein Rasen zu mähen, deine Fenster zu streichen, dein Auto zu waschen oder sonst irgendwas. Und ihr werdet gleich sehen, das sind alles gute und wichtige Dinge. Wir werden da nachher nochmal drauf kommen. So. Das ist falsch. Hier sind wir. So. Jetzt habe ich davon geredet, dass es Götter gibt, die die Stelle Gottes einnehmen könnten. Und hoffentlich sagen manche von euch jetzt aber, Wolfgang, da steht ja in der Bibel, dass es gar keine anderen Götter gibt. Oder kennt ihr die Stelle? Ihr Bibelkenner? Ich zeige euch die. 1. Korinther 8, Vers 4 bis 6. Da geht es um das Essen von Götzenopferfleisch. Irgendwem stehe ich immer im Weg. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, wissen wir doch, dass es gar keine Götzen in der Welt gibt und keinen Gott außer dem einen. Selbst wenn es Größen im Himmel und auf der Erde gibt, die Götter genannt werden, und solche Götter und Herren gibt es viele, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und zu dem wir gehen, und wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles entstand und durch den wir leben. So, also wie viele Götter gibt's? Es gibt genau einen. Aber es gibt Dinge, die als Götter bezeichnet werden, und es gibt Dinge, die den Platz Gottes einnehmen. Das ist der Punkt. Und das ist das, was Gott nicht will. Er will nicht, dass sich Dinge an den Platz stellen oder setzen oder dass ich die dahin stelle oder setze, wo er eigentlich hingehört. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist es eigentlich so schlecht? Warum sollen wir keine anderen Götter haben? Nun, die erste Antwort habe ich schon gegeben, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Aber ich bin immer der Meinung, dass Gott einen Grund hat oder dass es einfach Hintergründe gibt. Manchmal erkennen wir sie nicht, manchmal wissen wir sie nicht, aber manchmal sind sie auch ganz offensichtlich. Und es hat damit zu tun, was ich euch gerade eben gezeigt habe, denn andere Götter sind falsche Götter. Es ist einfach kein Gott, außer dem einen wahren Gott. Und wenn wir nun irgendwas an die Stelle Gottes setzen, was aber nicht Gott ist, dann haben wir einen falschen Gott. Dann täuschen wir uns. Dann gehen wir in eine falsche Richtung. Dann bekommt unser Leben ein falsches Fundament, bekommt irgendwie einen falschen Drall. Und wir sind in der Gefahr, abzudriften. So, und wenn wir jetzt über falsche Götter reden, dann denkt bitte nicht irgendwie eben an Shiva oder irgend so ein, was weiß ich, so einen ganz schrägen Gott von irgendeiner anderen Religion, sondern denk mal an die Dinge, die dir besonders wichtig sind, wo du merkst, das sind Dinge, die kommen mir bei Entscheidungen, wenn es um das Reich Gottes geht, immer wieder ins Gehege. Wenn es darum geht, was mache ich mit meinem Geld, was mache ich mit meiner Zeit, was mache ich mit meinen Gaben, wo investiere ich mich, was sind Dinge, die in meinem Leben Platz haben. Und wenn du da feststellst, da gibt es immer wieder Dinge, die wichtiger sind als Gott. Das sind Dinge, die so in der Gefahr stehen oder vielleicht das auch schon gemacht haben, sich an die Stelle Gottes zu setzen und die dazu führen, dass dein Leben irgendwie so ein Drall bekommt und in eine Richtung geht, die nicht gut ist. Und ein Grund, an dem man sich ja auch mal erinnern muss, ist, es gibt eine Ewigkeit. wir glauben, dass es eine Ewigkeit gibt und dass diese Ewigkeit, dass es in dieser Ewigkeit verschiedene Möglichkeiten gibt, die zu verbringen. Und weil wir davon überzeugt sind, dass es eigentlich nur eine gute, anstrebenswerte Möglichkeit gibt, die Ewigkeit zu verbringen, im Volksmund heißt es banal gesagt den Himmel. Und weil es, so wie die Bibel sagt, eigentlich nur einen Weg gibt, wie wir in den Himmel kommen. Weiß jemand, was das für ein Weg ist? Genau, das war jetzt wieder so eine Kinderstunde-Frage, ihr kennt das, ja oder Jesus. Genau, es gibt nur einen Weg zum Leben und das ist Jesus. Wenn du so willst, Gott selber ist der Weg. Es heißt, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Das ist der Weg, wie wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und wenn wir uns anderen Göttern zuwenden, wenn uns Dinge wichtiger werden als Gott, wenn uns Dinge wichtiger werden als dieses Opfer, was Gott gemacht hat, dann haben wir ein Problem mit unserer Ewigkeit. Ich habe euch wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt, dass ich eine interessante Religionsabiturprüfung hatte. Und da ging es um die Frage, unter anderem der Abhängigkeit. Und die These, die dort aufgestellt wurde, war, der Mensch ist niemals ganz frei. Der Mensch ist immer abhängig. Und die Kunst oder das Wichtigste ist, die richtige Abhängigkeit zu finden. Manche Leute sagen, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht irgendwie in eine Kirche gehen. Ich möchte auch nicht irgendeinem Gott nachfolgen oder was weiß ich was. Ich möchte frei sein. Das Problem ist bloß, Menschen sind nie frei. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast, aber du kannst dir alle Leute in dieser Welt angucken, auch die, die sagen, sie sind ganz besonders frei. Und kein Mensch ist wirklich frei. Jeder Mensch steckt in irgendeiner Abhängigkeit. Und die schlimmste Abhängigkeit, habe ich so einen Eindruck, ist die Abhängigkeit von uns selber. Ich sage manchmal so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber doch sehr, sehr ernst, ich bin froh, dass ich in meinem Leben nicht selber bestimmen muss. Also weil ich einfach weiß, dass ich immer wieder falsche Entscheidungen treffe. Und weil ich weiß, dass mein Erkenntnishorizont einfach begrenzt ist. Ich weiß nicht alles, aber ich kenne einen, der alles weiß. Der kennt die Zukunft und den lasse ich die Entscheidungen treffen. Und das ist keine Einschränkung, sondern das ist ein großer Vorteil. So, und wenn wir andere Götter haben, dann machen wir uns auch von Nichtigem abhängig. Ihr kennt den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn wir uns vom Besitz abhängig machen, der Besitz wird vergehen. Wir werden in der Ewigkeit viele Dinge, die uns hier so wichtig sind, nicht mehr haben. Und deswegen ist wichtig, dass wir rechtzeitig unsere Prioritätenliste richtig sortieren, damit wir nicht am Ende irgendwie mit leeren Händen dastehen. So, lass uns mal kurz nochmal drauf eingehen, was andere oder falsche Götter sein können. Also vielleicht kennt ihr diesen Spruch, alle Wege führen nach Rom. Und ich möchte einfach ganz, ganz deutlich sagen, nicht alle Wege führen nach Rom. Es ist nicht egal, welchem Gott du dienst. Es ist nicht egal, was du in deiner Prioritätenliste ganz oben hast. Es ist überhaupt nicht egal. Nicht alle Wege führen nach Rom. Nicht alle Wege bringen dich in die Herrlichkeit oder in den Himmel. Schauen wir uns zum Beispiel Allah und Jesus an. Manche Leute sagen ja, die Moslems und die Christen und die Juden glauben alle an denselben Gott. Das ist zum Teil richtig. Also Allah ist zunächst mal kein Name. Ist so wie Gott ist kein Name. Das ist eine Gattungsbezeichnung. Also ja, ist so. Also versteht ihr, es gibt Menschen und es gibt Gott. Und es gibt Tiere und es gibt Pflanzen und es gibt Gegenstände und es gibt Gott. Das ist eine Bezeichnung für ein Wesen, aber das ist nicht sein Name. Und deswegen habe ich auch überhaupt keine Probleme damit, wenn arabische Christen, wenn sie von Gott sprechen, dann reden die von Allah. Das ist gar kein Problem, weil Allah ist einfach die Bezeichnung für Gott. Der Name Gottes ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, wie das die Moslems sehen, aber Allah heißt einfach Gott. Aber die Frage ist, was ist es für ein Gott? So, und da geht es um den Namen, das ist das eine. Und es geht vor allem darum, was ist denn das für ein Gott? Und wenn wir jetzt uns überlegen, was ist Allah für ein Gott? Und da geht es mir jetzt weniger darum, ist der blutrünstig oder was weiß ich was, sondern was sagt der Koran darüber, wer Allah ist? Was sind Charakteristika von Allah? Was wisst ihr über Allah? Was sagt der Koran? Da war jemand in Afrika, sehr gut. Allerbarmend, allbarmherzig. Genau, was gibt's noch? Wichtige Eigenschaften von Allah? Da könnte man übrigens zustimmen, oder? Oder? Können wir da zustimmen, dass Gott allbarmherzig ist? Ja. Was noch? Allmächtig, ja, vermutlich ja. Genau. Ja, lass. Genau, er ist nicht dreieinig. So, jetzt kommen wir schon auf einen interessanten Punkt. Ich möchte es mal anders formulieren. Eine der wichtigsten Aussagen im Koran, die den Glauben völlig von unserem unterscheidet, ist: Allah hat keinen Sohn. Also, mein Gott hat einen Sohn, oder? So, Thomas, hast du einen Sohn? Wenn ich jetzt sage, die Person, an die ich denke, die hat keinen Sohn, kann es dann der Thomas sein? Nein. Ich kann zwar sagen, die heißt Thomas. In dem Fall wäre sogar der Name nur. Ich kann sagen, das ist ein Mensch. Klar, das ist bei Thomas auch so. Aber Thomas hat einen Sohn und die Person, an die ich denke, die hat keinen Sohn. Was schließe ich daraus? Das kann nicht derselbe sein. So einfach ist es. Da brauchen wir im Prinzip jetzt, da könnten wir noch viele andere Dinge sagen, was Allah und Gott, wie wir ihn kennen, unterscheidet. So, es ist nicht derselbe Gott. Jesus kommt im Koran auch vor. Jesus ist ein großer Prophet. Jesus ist der Sohn der Miriam, wie die das formulieren, von der Maria. Und Jesus hat Licht und Licht und nochmal irgendwas gebracht und Jesus hat Wunder getan und das steht alles im Koran auch drin. Aber er ist nicht der Sohn Gottes und er ist nicht für unsere Sünden gestorben. Und da brauche ich dann im Prinzip nochmal gar nicht großartig rum diskutieren, da muss ich einfach sagen, die Moslems und die Christen glauben an verschiedene Götter. Jetzt sagen wir haben recht, wir glauben an einen wahren Gott, die Moslems sagen, sie glauben an einen wahren Gott. Sind wir jetzt intolerant? Kommt drauf an, wie du Toleranz definierst. Ich bin insofern tolerant, als ich sage, ich finde es klasse, wenn jemand zu seinen Überzeugungen steht und wenn jemand weiß, was er glaubt. Und da kann ich von mir sogar einen Freund haben, der Muslim ist, und der sagt, was du glaubst, ist vollkommen Blödsinn. So, Allah hat keinen Sohn und so, und was du glaubst, ist falsch. Und ich sage, und ich glaube, das, was du glaubst, ist falsch. Und deswegen müssen wir uns trotzdem nicht die Schädel einschlagen, oder? Das ist eine Toleranz, die ich gut finden kann. Wenn Toleranz heißt, ich muss das richtig finden, was der andere glaubt, dann sage ich, da hört bei mir die Toleranz auf. Jeder sei seiner Sache gewiss. Und ich glaube einfach, dass es so richtig ist. Und die Ewigkeit wird mal zeigen, wer recht hatte. Gut, also das habe ich schon mal gesagt. So, wenn wir uns fragen, was sind falsche, was sind andere Götter, müssen wir uns fragen, was nimmt den Platz von Gott ein. Und einen Teil von den Dingen habe ich jetzt schon genannt. Ich erwähne jetzt bloß nochmal zusammen Ansehen oder Macht. Für manche Leute unglaublich wichtig. Vielleicht sagst du jetzt, na, Ansehen und Macht ist mir nicht wichtig. Was ich möchte, ist bloß ein bisschen Anerkennung. Das haut in die gleiche Kerbe. Und ich sag's jetzt schon, vermutlich steht es nachher auch noch irgendwo auf der Folie, aber ich sag's einfach, das sind alles keine schlechten Dinge, die ich jetzt sage. Also Ansehen und Macht, nichts Schlimmes an sich. Die Frage ist, wie wichtig ist mir das? Geld, Erfolg oder Lebensstandard? Manchen Leuten ist es sehr wichtig. Da steht es ganz, ganz oben auf ihrer Liste und die beschäftigen sich ganz viel damit und die treffen ihre Entscheidungen entsprechend. Und wenn diese Entscheidungen getroffen werden und dafür dann Gott, das Reich Gottes, irgendwie an zweite, dritte, vierte Stelle gestellt wird, dann sind wir sehr, sehr stark in der Gefahr, gegen dieses erste Gebot zu verstoßen. Oder hier Vergnügen und Genuss. Ich werde auf die Punkte alle nachher nochmal zurückkommen. Das kann auch Gottes Platz einnehmen. Oder Familie und Partner. Das kann mir so wichtig sein, dass Gott nicht mehr an erster Stelle steht. Paulus sagt mal, also darüber werde ich jetzt heute nicht predigen, ich wollte es bloß erwähnt haben. Paulus sagt mal, überlegt euch das gut, ob ihr heiraten wollt. Denn Leute, die geheiratet haben, die stellen die Interessen ihres Partners ziemlich hoch. Und da kann es sein, dass das Reich Gottes darunter leidet. Und dass du, wenn es darauf ankommt, womöglich dich eben nicht für Gottes Sache entscheidest, sondern für deine Familie. Und deswegen sagt Paulus, am besten wäre es, wir würden gar nicht heiraten. Ich sage das immer den Ehepaaren, die zu mir in die Ehevorbereitung kommen, sage ich immer, ihr wisst schon, dass Paulus sagt, am besten wäre es, ihr würdet gar nicht heiraten. Überlegt euch das gut. Du kannst nachher nicht mehr tun, wie du willst. Ich habe erst kürzlich mit jemandem gesprochen, der schon lange verheiratet ist und wo es so auch ein bisschen um die Probleme ging, dass der eine Partner nicht so ganz das mitmachen wollte, was der andere jetzt so von Gott empfangen hat. Und da sage ich, die Alternative kann niemals sein, dass du sagst, ich habe jetzt eine Berufung von Gott empfangen, ich schicke meinen Partner in die Wüste und ich trenne mich von dem oder von der und ich gehe den Weg Gottes. In dem Moment, wo du dich an deinen Partner bindest, bist du gebunden an deinen Partner und überleg dir das gut vorher. Aber die Ehe ist was Gutes, Gott hat die gemacht. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Frau hätte es vielleicht, ja, der Mann steht. Also, da gab es ja bloß einen Menschen und das war ein Mann. Und Paulus sagt, na gut, also es wäre natürlich schon besser, wenn wir alle nicht heiraten würden, aber ich weiß, die meisten Leute können sexuell nicht enthaltsam leben. Deswegen von mir, wenn es unbedingt sein muss, dann heiratet halt. Und ich sage immer, so ein bisschen mit Augenzwinkern, aber auch ein bisschen mit Ernst, der einzige Grund eigentlich, weshalb wir neutestamentlich heiraten, ist, weil wir uns nicht enthalten können. Gibt natürlich schon auch noch andere Gründe, aber. Aber ihr merkt schon, eine Familie, mein Partner, die können sehr wichtig werden. Und die können Gott auch Konkurrenz machen. Ich hoffe, dass uns das klar ist und dass wir versuchen, auch das in unserem Leben irgendwie so in die richtige Perspektive zu bekommen. Und dann schließlich gibt es noch sowas wie Aberglaube. Also das ist ein Glaube, der sich anstelle des Glaubens setzt. Dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Es sind vier Folien, die manche von euch schon kennen. Ich habe mal eine Predigt gehalten über Aberglaube und die sind daraus entnommen. Da gibt es so Dinge, die würden wir in den Bereich des Okkultismus einordnen. Also da gibt es zum Beispiel Horoskop hier. Man sieht es nicht so wirklich gut. So, ich versuche was über die Zukunft rauszufinden. Und zwar eben nicht bei Gott, sondern ich versuche das übers Horoskop. Ich habe jetzt nicht die Zeit, heute Morgen darauf einzugehen, aber Gott ist, was Sterndeuterei und sowas angeht, sehr, sehr heikel. Er sagt, lass die Finger davon. Das tut uns nicht gut. Was anderes ist Astronomie, wenn wir gucken, wie die Planeten da oben so rumfliegen und was weiß ich. Das ist was anderes als Sterndeuterei. Karten legen. Damit meine ich nicht Binokel oder Schafkopf oder Skat oder sonst irgendwas. Und ich meine auch nicht Patiencen. Also ich weiß nicht, wer von euch da ein bisschen, ich habe das früher ab und zu gemacht. Früher war ja auf jedem Windows-Rechner war ja Solitär drauf, das ist so eine Patience. Also das ist nicht damit gemeint, sondern bei dem Kartenlegen, da geht es darum, dass man eben versucht, übernatürliche Zugänge zu finden, dass man versucht, Dinge rauszukriegen. Ich möchte euch das nicht empfehlen, aber wer wissen will, wie sowas aussieht, der kann im Fernsehen, da gibt es ganze Fernsehsender, die, keine Ahnung, wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes läuft. Und wobei ich denke, dass die im Fernsehen vermutlich eher Geld machen und Scharlatane sind. Ich habe da mal so eine Sitzung mitbekommen, da hat jemand angerufen und da hat die so die Karten da ausgelegt und da sagt sie, ja, du bist gerade in einer Beziehung? Nein. Ja, also da ist ein Mann jetzt so in deinem Leben? Nein. Aber du hast schon mal eine Beziehung gehabt? Ja. Ja, genau, das sehe ich ja ganz deutlich in den Karten. So, da haben wir gedacht, okay, also das würde ich auch noch hinbekommen. Aber es gibt auch Leute, die mit diesem Kartenlegen eben sehr richtig und sehr gut umgehen können und die da übernatürliche Kräfte anzapfen. Und wo es dann wirklich auch heikel wird. Weiß nicht, ob ihr das hier seht, die gute Dame, die hat hier ein Pendel. Weiß nicht, wer sowas schon mal gesehen hat. Da gibt es, ich glaube, auch bei uns in der Gegend relativ viele, die sowas machen, wo man dann versucht, was weiß ich, Lebensmittel, Arzneimittel, wo man verschwundene Personen sucht oder was weiß ich, wo man das auspendeln kann. Solche Geschichten. Und ich persönlich würde sagen, also das sind für mich alles Dinge, wo ich sagen würde, da bewegen wir uns ganz, ganz stark am Rande oder vielleicht auch schon über dem Rand drüber dessen, wo wir Dinge machen, die Gott den Rang ablaufen, wo wir versuchen, Quellen anzuzapfen, von denen Gott uns gesagt hat, lass die Finger davon, und wo wir in der Gefahr stehen, diese Quellen einfach neben Gott, vor Gott hinzustellen und hier gegen das erste Gebot verstoßen. Dann auch solche Geschichten hier. Vierblättriges, wobei das sieht eher nach einem Achtblättrig oder was weiß ich, also irgend so ein Kleeblatt oder der Marienkäfer und so. Das soll Glück bringen. Ich sage gleich noch was dazu. Dann gibt es den Glückspfennig und dann gibt es auch das Hufeisen. Schornsteinfeger, genau. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Zu dem Hufeisen, kenne ich eine nette Geschichte, wo ein Freund besucht und der hat an der Wand so ein Hufeisen hängen. Und dann sagt er zu ihm, der sagt dann, glaubst du jetzt auch an so einen Käse? Und da sagt er, nee, aber ich habe gehört, das hilft auch, wenn man nicht dran glaubt. Ja, jetzt sagst du, ja, ich glaube nicht daran, aber ist irgendwie schon nett und schön und kann ja nichts schaden. Und genau an dem Punkt bin ich anderer Ansicht. Ich glaube, das kann schaden. Damit öffnen wir eine Tür für Mächte, die sich da unseres Lebens bemächtigen wollen und die da einen Fuß in die Tür kriegen. Und dann fangen wir vielleicht auch mit solchen Glücksbringern an und dann geht es vielleicht so über das Kartenlegen und über das Pendeln und was weiß ich. Und am Schluss sind wir in irgendwelchen Dingen drin, wo wir eigentlich nicht rein wollten. Dann, und das habe ich euch auch schon gezeigt, da gibt es so Talismane oder so Schutzamulette hier. Hier ist was ganz Frommes, da steht drauf der Geist des Herrn auf Hebräisch. Oder dann haben wir hier ein Kreuz. Wolfgang, darf man keine Kreuze mehr tragen? Doch, darf man. Die Frage ist, warum trage ich es? Trage ich es als Schmuck? Okay, wem es gefällt. Trage ich es als Bekenntnis? Ich habe während meiner Schulzeit längere Zeit ein Kreuz getragen, als Bekenntnis einfach, weil ich zeigen wollte, ich gehöre zu Jesus. Oder trage ich es irgendwie so als Schutzamulett, dass Gott mich da irgendwie bewahrt und so. Und dann gibt es auch Leute, die haben das so ein Schutzengel, das ist ganz modern heute, kannst du, ich weiß nicht, wo überall kaufen. Ich beschütze dich da, so ein Schutzengel. Oder hier habt ihr vielleicht auch schon gesehen, gibt es auch im Auto die Christophorus-Medaille, die dann eben irgendwie Schutz für das Auto bieten soll. Jetzt können wir natürlich sagen, naja, das ist halt so ein Stück Metall, was da vorne auf dem Armaturenbrett hängt. Und ich sage halt, von wem erwarte ich Schutz? Vorher habe ich es angesprochen. Von wem erwarte ich Schutz? Erwarte ich es von Gott oder erwarte ich es von so einer Medaille? Manche Leute sagen, ja, ich erwarte den Schutz natürlich von Gott durch die Medaille. Und das sage ich halt, okay, das finde ich, ist schwierig, weil das sind Dinge, wo ihr merkt, Gott sagt uns, du sollst dir kein Bild machen, weil du in der Gefahr stehst, dass durch dieses Bild sich Dinge an die Stelle Gottes setzen. Und hier machen wir im Prinzip ganz was Ähnliches. Wir machen uns so ein Bild und erwarten dadurch Schutz. Und ich zeige euch das gleich nochmal anhand von sowas. Das ist eine Marienmedaille. Und das Interessante an dieser Marienmedaille, die zeige ich euch nochmal groß, das ist, was da drumherum steht. Ich weiß nicht, wer es von euch lesen kann, vielleicht kennt ihr das auch. Wisst ihr, was da steht? O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns Sünder, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Ich unterstreiche euch das nochmal ganz kurz hier, wo das steht. Wir nehmen zu Maria unsere Zuflucht. Und spätestens hier fällt mir auf, das sagt meine Bibel ganz was anderes. Im Psalm 91, Vers 9 steht, denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Unsere Zuflucht ist nicht Maria und ist auch nicht irgendeine Medaille, ist auch keine Christophorus-Medaille, ist kein Glücksbringer, kein Talisman oder sonst irgendwas. Unsere Zuflucht ist Gott. Wir erwarten von ihm Bewahrung, wir erwarten von ihm Schutz. Und alles, was darüber hinausgeht, steht in der Gefahr oder ist vielleicht schon über dieses Stadium drauf, dass wir gegen dieses erste Gebot verstoßen. So. Was ist schlecht daran? Ist Besitz was Schlechtes? Darf man als Christ nichts genießen? Dürfen wir nicht nach Ansehen streben? Was ist schlecht an Familie? Wolfgang, das hat mich jetzt echt schockiert. Familie soll ein Götze sein. Also hört doch alles auf. So. Ist Besitz was Schlechtes? Was würdet ihr sagen? Kennt ihr Leute, die in der Bibel positiv dargestellt wurden, die reich waren? Haufenweise. Viele Helden der Bibel waren reich. David, Abraham, Hiob, bitte? Bei Salomon, das ist so eine Sache. Der war reich, aber der ist nicht wirklich gut geendet, auch wegen seines Reichtums, im Übrigen auch wegen seiner Familie, die zu groß war. Damit meine ich nicht die Kinder, sondern die 1000 Frauen, die er hatte. Also viele Leute in der, guck mal, Hiob ist für mich so ein klassisches Beispiel. Hiob war richtig reich. Der war richtig krass reich. Das war, ich glaube, steht sogar einer der reichsten Leute dort in der Gegend. Und dann verliert er alles. Und jetzt höre ich schon die Leute, die sagen, ja, siehst du, Gott hat ihm den Reichtum genommen und so. Und am Ende, was ist? Kriegt er doppelt so viel, wie er vorher hatte. Außer bei seinen Kindern, fand ich interessant. Kinder hat er nur so viel bekommen wie vorher. Wisst ihr warum? Ich weiß nicht warum, aber die leben ja noch. Die sind ja nur leiblich gestorben, aber die existieren ja noch. Gut, aber das nur ganz am Rande. Darf man als Christ Dinge genießen? Dankbar darf man es genießen, okay? Genau. Was fällt euch noch ein? stellt euch vor, Gott macht eine Welt, die ist so wunderschön. Und dann sagt sie, ach, das ist aber schön. Und Gott sagt, boah, wie kannst du bloß? Dann sitzt du abends bei deinem Wein und sagst, oh Gott, dieser Wein, den hast du aber gut gemacht. Und Gott sagt, du darfst nichts genießen. Quatsch. Ich zeige euch eine Bibelstelle, Prediger 9, Vers 9. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst. Muss ich da noch was dazu sagen? Also das heißt nicht, dass du jeden Tag eine andere lieben darfst. Ich hoffe, ihr versteht es richtig, sondern die Bibel geht davon aus, dass man eine Frau hat, ein ganzes Leben lang, und dass man diese Frau liebt. Ist vielleicht heute nicht mehr so modern, aber so hat Gott es gedacht. Und diese Beziehung darf man genießen. Auch andere Dinge. Dürfen wir nach Ansehen streben? Und jetzt wisst ihr natürlich, also am Schluss kommt noch die Familie, also ist wahrscheinlich keine Frage dabei, die man mit Nein beantworten muss. Aber was würdet ihr sagen? Wo finden wir in der Bibel was zum Thema Ansehen? Oder was fällt euch ein? Ich zeige euch was. Da gibt es in 1. Timotheus 3, Vers 1 einen Vers, da heißt es, wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Und damit sagt Paulus nicht, oh, sowas darf man gar nicht machen. Also wenn einer das Amt eines Bischofs anstrebt, gleich aus der Gemeinde ausschließen. Das ist ein ganz großer Götzendiener und der strebt nach Ansehen. Nee, der sagt, wenn jemand dieses Amt will, dann soll er einfach darüber nachdenken, das ist ein großes Amt. Und da ist viel Verantwortung damit verbunden. Darf man nach Ansehen streben. Eine Familie ist auch nichts schlecht. Genau, da habe ich jetzt nichts dazu geschrieben. Ich hoffe, das muss ich euch nicht beweisen und euch überzeugen. So, aber was ist daran schlecht? Das Problem sind nicht die Dinge, sondern das Problem ist der Stellenwert, den die Dinge in unserem Leben haben können. Ansehen. Fange mal mit dem an. Wenn dir es wichtiger ist, was die Leute von dir denken, als was Gott von dir denkt, dann ist was falsch. Prüf dich mal selber. Manche Leute sagen, ich habe Menschenfurcht. Kennt ihr das? Das ist ein Euphemismus, eine Verniedlichung. Ich könnte auch sagen, das ist Götzendienst. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber weil mir die Meinung der Menschen wichtiger ist als die Meinung Gottes. Ansehen. Besitz. Natürlich ist ein Besitz nichts Schlechtes. Und trotzdem sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel oder ein Schiffstau oder wie auch immer man das übersetzen will, durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ups. Jakobus sagt, weh euch, ihr Reichen, jammert und heult, denn das Verderben ist euch gewiss oder was weiß ich. Reichtum kann ein großes Problem sein und es ist relativ schwierig, mit Reichtum richtig umzugehen. Und deswegen weiß Gott schon, wie viel Reichtum er dir zumuten kann. Was macht Gott seine Stellung streitig? Seine Stellung als Beschützer, haben wir vorher gesehen. Seine Stellung als Versorger. Seine Stellung als Quelle unseres Glücks. Wie viele Leute erwarten, dass ihr Partner sie glücklich macht? Weißt du, dass du deinen Partner damit hoffnungslos überforderst? Dein Partner kann dich nicht glücklich machen. Manche sind da besser, manche sind nicht ganz so gut. Aber letztendlich, das Loch in unserer Seele kann mein Partner nicht stopfen. Und wenn du das von deinem Partner erwartest, dann ist von vornherein ein großer Konfliktbereich in eurer Beziehung vorprogrammiert, weil glücklich machen kann uns unser Partner letztendlich nicht. Als Ziel unseres Lebens, wofür leben wir eigentlich? Jesus sagt, dass er sich wünscht, dass wir nach seinem Reich trachten, dass das Ziel unseres Lebens ist. Dass das Ziel unseres Lebens ist, Gottes Reich zu bauen. Das Ziel unseres Lebens ist, Gott zu verherrlichen. Da könnte man jetzt eine ganze Predigtreihe drüber machen. Ich gucke, dass es nicht ganz so lang geht. Oder als Herr. Wer bestimmt eigentlich in meinem Leben? Wie gesagt, eines der schlimmsten Dinge, die finde ich, die passieren können, ist, wenn auf dem Thron meines Lebens ein Egoist sitzt. Nämlich ich. Das tut mir nicht gut. Das heißt, habe ich viel zu dem ersten Gebot gesagt. Jetzt möchte ich nur kurz was zu dem zweiten Gebot sagen. Keine Bilder. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass die meisten von uns damit nicht so viel Probleme haben. Also ich weiß nicht, wer von euch daheim so einen Herrgottswinkel hat. Kennt ihr das? Früher, also da hing früher ein Kruzifix oder eine Marienstatue oder was weiß ich was. So. Wenn man jetzt ganz böse wäre, würde man sagen, das wäre der Hausaltar oder sowas. Aber ich denke, die meisten haben das heute auch nicht mehr. Aber es gibt schon Statuen und Bilder, wo wir uns jetzt mal Gedanken machen wollen, inwiefern das Probleme macht mit dem zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. warum hat man denn die Bilder gemalt? Also wenn ihr jetzt vor allem in eine barocke Kirche oder sowas geht, wie es ja hier in der Gegend ganz viele gibt, geht in irgendeine Kirche rein, da sind ganz viele Bilder und ganz viele Verzierungen und Statuen, die da rumstehen und so. Wenn man sich fragt, warum das ursprünglich gemacht wurde, dann gehe ich mal davon aus, dass es ursprünglich deswegen war, um den Menschen zu helfen, die nicht lesen konnten. Also die haben halt biblische Geschichten dann gesehen oder haben oben dann in der Decke ist ja oft so dieses, was weiß ich, Gericht oder der Himmel oder irgend sowas oder vielleicht auch beides, wo sie das immer so vor Augen hatten, weil sie ja in der Bibel nicht lesen konnten, weil die meisten Menschen im Mittelalter einfach nicht so gut lesen konnten oder gar nicht lesen konnten. Und dann hatten sie das so vor Augen. Oder sie hatten die Helden des Glaubens vor Augen, die da rumstanden und haben sich daran erinnert, was ein Mose getan hat oder was ein Josua getan hat, was ein Petrus getan hat und konnten darüber nachdenken. Ich hoffe jedenfalls, dass es so gedacht war. Aber diese Statuen, diese Bilder, die wurden natürlich auch missverstanden. Wenn du in die Geschichte des Islam reinschaust, dann stellst du fest, dass viele Moslems denken, dass die Dreieinigkeit eben nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, sondern die Dreieinigkeit ist Vater, Mutter und Sohn. Das macht ja auch Sinn, oder? Da gibt es einen Vater und da gibt es einen Sohn und was gehört dazu? Ist ja logisch, eine Mutter. Und jetzt guckst du in die Kirchen rein und du guckst, was du siehst. Du siehst, gut, Gott, den Vater mit dem weißen Rauschebart irgendwo auf der Wolke und du siehst da vorne Maria mit dem Kinde. So, dann zählst du eins und eins zusammen und sagst, okay, das ist offensichtlich die Dreieinigkeit. Gott hat mit Maria geschlafen, der alte Mann da, und da kam Jesus raus. Und das ist das, was du von vielen Moslems zu hören bekommst, wenn du mit denen über Gott redest und was die Christen so glauben. Und das hängt damit zusammen, dass die Kirche damals sich über das Gebot Gottes hinweggesetzt hat und Bilder gemacht hat. Und die eben nicht nur Anschauungsmaterial waren, sondern die auch angebetet wurden. Nun weiß ich nicht, was ihr für Erfahrungen so gemacht habt. Hier in der Gegend gibt es ja durchaus, was ich mir so habe sagen lassen, unterschiedliche Praktiken. Aber ich weiß es von meinem Bruder in Spanien ganz massiv, also Spanier, die beten nicht zu Maria vor einer Statue, sondern sie beten zu der Statue. Und ich habe mir sagen lassen, dass es auch hier so in der Gegend so den einen oder anderen Wallfahrtsort gibt, wo es eben nicht mehr nur um, wie soll ich sagen, um dass man halt an einem bestimmten Ort Gott verehrt oder was weiß ich was, sondern wo es darum geht, dass man an eine bestimmte Stelle gehen muss, weil bestimmte Statuen oder was weiß ich was da auch besonders mächtig sind oder irgendwelche Auswirkungen haben. Also vielleicht ganz bekanntes Beispiel, die schwarze Madonna von Jens Dochau oder keine Ahnung, in Lourdes oder sowas, wo es eben um den Ort geht, um die speziellen Dinge, die dort sind. Und das ist was, wo wir sagen müssen, was alttestamentlich vielleicht nur einen gewissen Anklang hat, aber was neutestamentlich ganz, ganz schwierig ist. Und wo wir einfach aufpassen müssen. Ich habe schon mit etlichen Katholiken darüber gesprochen und die sagen auch, ja, wir beten nicht zu Maria, sondern wir beten halt vor dieser Statue irgendwie und erinnern uns, was Maria eben für eine vorbildliche Frau war und so. Ich sage, okay, wenn du das so hinbekommst, kann ich tolerieren. aber da gibt es eben auch Leute, die sagen, ja, ich bete eben zu dieser Maria, die dort steht. Und spätestens hier, finde ich, ist die Grenze auch dieses zweiten Gebotes deutlich überschritten. Und ich glaube persönlich auch, wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, dass dieses zweite Gebot ja in das erste mit reingepackt wurde, was inhaltlich ja auch, wie ihr es heute seht, durchaus nicht ganz unberechtigt ist. Aber dass dadurch eben das zweite Gebot auch aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden ist. Und man nichts mehr dabei findet, eben Statuen aufzustellen und Statuen auch Verehrung zu geben. Und das finde ich eben im Hinblick auf dieses Gebot sehr, sehr heikel. Ich möchte uns diesen Vers nochmal vor Augen führen hier. Du sollst dir kein Abbild von irgendetwas im Himmel oder auf der Erde oder im Meer machen. Und da geht es nicht um Kunst. Also das muss ich nicht falsch verstehen. Also das wäre jetzt, wenn ihr zum Beispiel ins Judentum reinschaut oder in den Islam, dann seht ihr, dass sie das in der Tat so machen. Du wirst in einem muslimischen Kontext wirst du niemals Kunstwerke finden, wie wir sie haben. Also Bilder von Tieren, von Pflanzen, von keine Ahnung was. Wenn du in irgendeine Moschee gehst oder was weiß ich, einen Felsendom oder was weiß ich, was du auch immer anguckst, du findest immer Ornamente, du findest so kalligraphische Koranverse oder sowas, du findest Mosaike, aber du findest niemals eine bildliche Darstellung. Ähnlich im Judentum, die nehmen das sehr, sehr ernst. Es gibt keine Bilder, es gibt keine Statuen, es gibt keine bildliche Darstellung von irgendwas. Wobei ich persönlich glaube, dass es nicht das war, um was es Gott eigentlich ging. Das Problem in meinen Augen ist nicht die Darstellung an sich. Das Problem ist die Verehrung. Dass ich jetzt hergehe und sage, diese Statue ist irgendwie heilig oder dieses Bild oder was weiß ich was. Und dass ich dieser Statue, dieser bildlichen Darstellung in irgendeiner Form eine Verehrung darbringe. Und das ist das, was Gott nicht will. Genau. Aber dieses wirf dich niemals vor ihnen nieder. Also das ist einfach was, wo ich sage, ich finde, da geht man in manchen Kreisen sehr, sehr fahrlässig mit diesem Gebot um, wo ich einfach sehe, wo genau das gemacht wird. Dass sich Leute vor diesen Bildern niederwerfen. Und wo ich sage, ich verstehe das zweite Gebot ebenso, dass wir genau das nicht tun dürfen. So, ich komme zum Schluss. Macht ihr kein Bild? Wer von uns hat ein Bild von Gott? Braucht ihr nicht melden. Ich glaube, wir stellen uns manchmal Gott vor und wir machen uns ein Bild von Gott. Und dann sagen wir, Gott, so bist du. Aber die Frage ist, wie ist Gott wirklich? Darf Gott sein, wer er ist? Lassen wir Gott so sein, wie er ist? Oder muss Gott so sein, wie wir ihn wollen? Ich glaube, da machen wir uns auch manchmal ein Bild. Also hat jetzt vielleicht nur ganz, ganz, ganz am Rande noch mit dem zweiten Gebot zu tun. Aber ich finde, da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Machen wir uns unseren eigenen Gott? Ich glaube, ich habe das hier mal erzählt. Da gibt es so ein Stück, wo jemand zu Mac Jesus kommt. Und dann wird er gefragt, so, wie hätten Sie Ihren Jesus denn gern? So, soll er eher so ein bisschen toleranter sein oder ein bisschen konservativer? Hätten Sie ihn gern mit Wundmalen oder ohne? Oder soll Jesus, was weiß ich, diese oder jene Eigenschaft haben? Aber wir können uns Gott nicht so machen, wie wir ihn wollen. Der Name Gottes übersetzt, also nicht Jesus, sondern der alttestamentliche Name Gottes übersetzt, heißt, ich bin nicht, wie du mich willst, sondern ich bin, der ich bin. Und schließlich, wer ist der Herr in deinem Leben? Wer bestimmt eigentlich? Wer ist derjenige, der die Entscheidungen trifft? Bestimmst du selbst? Bist du derjenige, der das letzte Sagen hat? Oder ist es jemand anders? Ich weiß nicht, wer von euch noch diese vier geistlichen Gesetze kennt. In der Zwischenzeit heißt es, glaube ich, auch irgendwie anders. Da gibt es so eine Grafik, das soll unser Leben darstellen. Da gibt es so die verschiedenen Bereiche in unserem Leben, große und kleine, da irgendwie mehr oder weniger ungeordnet. Und Jesus in Form des Kreuzes ist außerhalb unseres Lebens und auf dem Thron, der hier etwas einfacher dargestellt ist, ist ein E und es steht für Ego. Da sitze ich. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne alle vier. So. Oder lässt du dich bestimmen? Das gibt's ja auch noch. Da sitzt nicht ich auf dem Thron, sondern da ist der Besitz, da ist das Ansehen, da ist der Genuss, was auch immer auf diesem Thron sitzt. Oder ist Gott dein Herr? Und da gibt's auch ein Bild dafür. So, da ist jetzt die Lebenspunkte, die es da so gibt, die sind irgendwie etwas geordneter und die sind ausgerichtet auf die Mitte. Und ich komme auch noch vor, das fand ich auch interessant. Also ich bin nicht außerhalb von meinem Leben, ich bin schon noch in meinem Leben drin. Aber auf dem Thron ist Jesus, auf dem Thron sitzt Gott, er bestimmt. Und jetzt komme ich auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe und womit ich jetzt Schluss machen möchte. Manche Leute haben Angst vor Kontrollverlust. Manche Leute sagen, ja, wenn ich nicht mehr über mein Leben bestimmen kann, da fühle ich mich unwohl. Wir haben seit 3 Tagen eine neue Situation in unserer Familie. Auch das dritte unserer Kinder ist jetzt berechtigt, Kraftfahrzeuge zu führen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich Kontrollverlustängste haben werde, wenn ich zum ersten Mal neben meinem Sohn auf dem Beifahrersitz hock. Er sitzt am Steuer. Er sitzt am Gas und er sitzt an der Bremse. Aber wisst ihr was? Gott ist kein Fahranfänger. Amen. Amen? Gott hat schon ein bisschen Erfahrung. Hat Gott womöglich sogar mehr Erfahrung als du? Würdest du sagen, dass Gott besser Auto oder, sagen wir, Leben fahren kann als du? Ich glaube schon. Gut. Heute gibt es fürs gleiche Geld ganz viel Gottesdienst. Ihr merkt das schon. Ich möchte einfach jetzt zum Abendmahl kurz überleiten. Das Abendmahl wird heute Thomas leiten, aber weil ich gesagt habe, ich möchte hier nicht alles machen und ich muss nachher auch wieder spielen und so. Aber so diesen einen Gedanken einfach. Wer ist der Herr in unserem Leben? Dieses Abendmahl, was wir gleich miteinander feiern werden, ist eine wunderschöne Möglichkeit, wo wir das ganz, ganz klar machen können. Jesus sagt, solches tut, so oft ihr daraus trinkt oder so oft ihr dieses Brot esst, zu meinem Gedächtnis. Wir können heute Morgen daran denken, was Jesus für uns getan hat. Gott hat uns mit sich versöhnt. Wenn er es nicht verdient hat, auf dem Thron zu sitzen, dann verstehe ich es nicht mehr. Er hat alles gegeben für uns. Er hat dafür gesorgt, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Und jetzt lasst uns einfach diesen Bund mit ihm schließen und lasst uns sagen, okay, Herr, ich möchte zu dir gehören. Und wenn du heute dieses Mahl oder wenn das Mahl heute in deine Nähe kommt und du dieses Brot nimmst und diesen Kelch nimmst, dann schließ doch einen Bund mit Gott und sag Gott, bisher bin ich selber auf dem Thron gesessen, aber ich möchte, dass ab heute du auf dem Thron sitzt. Ich möchte, dass du die Herrschaft in meinem Leben hast. Und wisst ihr was? Dann ist Jubel im Himmel und bei uns. Amen. Thomas.
Halt, das ist die falsche.